Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Am Mikrofon ist Rainer Pöllmann. Unser Thema heute: Schöner Leben.
Als ich anfing, diese Reihe zu schreiben, habe ich mir wirklich überlegt, ich möchte schöner leben. Das heißt, ich möchte mehr Ästhetik in mein Leben bringen. Ich möchte aber auch vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle über meine Arbeitsmethoden und über meine Arbeitsstrategien bekommen und habe angefangen, mit KollegInnen zusammenzuarbeiten, die ich wirklich sehr schätze, wo die Arbeitsprozesse auch anders funktionieren, die menschlicher sind, die langsamer sind, die selbstbestimmter sind.
Seit 20 Jahren arbeitet der Komponist Martin Schüttler an einer Reihe von Solostücken, der er den Titel Schöner Leben gegeben hat. Geschrieben für und entwickelt mit befreundeten MusikerInnen, mit denen er das Außergewöhnliche erforscht und damit das, was man normalerweise mit dem Wort Solowerk verbindet, weit hinter sich lässt. Eigentlich handelt es sich bei jedem dieser Stücke um Werke für jeweils einen Multiinstrumentalisten, der neben seinem eigenen ursprünglichen Instrument noch viele andere Gegenstände bespielen muss. Und dazu kommen dann auch noch live-elektronische Momente. Martin Schüttler.
Es geht da schon auch um eine erweiterte Idee von Performance, dass man eben auch die Körperlichkeit, die Persönlichkeit der Person mit einbezieht.
9 Stücke sind unter diesem Reihentitel Schöner Leben in den letzten 20 Jahren entstanden. 4 davon waren vor 1,5 Wochen beim Festival Ultraschall Berlin zu hören, dem Festival für neue Musik von Deutschlandfunk Kultur und RBB Kultur. 3 live auf der Bühne, eines als Videoproduktion, was für den Komponisten Martin Schüttler eine durchaus adäquate Aufführungsform darstellt. Dieses Konzert vom 21. Januar im Radialsystem Berlin können Sie heute hier im Deutschlandfunk Kultur hören. Zu dieser Reihe und der Klangwelt, in der er sich mit Schöner Leben bewegt, hat Martin Schüttler Folgendes gesagt.
Vielleicht ist das Schöne nicht unbedingt das Nette. Also ich sehe es nicht unbedingt als eine Gegenwelt, als etwas, wo man sich hineinflüchtet. Also Schöner Leben ist weniger das Heraustreten aus dem Alltag, als eher zu lernen, das Alltägliche schön zu finden.
Am Beginn steht Schöner Leben 3. Es stammt aus dem Jahr 2009 und ist geschrieben für Flöte mit Neonröhre, Verstärkungen und Zuspielungen. Alle diese Instrumente, Flöte, auch Piccolo, Zuspielungen und Live-Elektronik und nicht zuletzt auch die deutlich hörbare Neonröhre, werden gespielt von Rebecca Lanton. Thank you. Schöner Leben 3 für Flöte mit Neonröhre, Verstärkungen und Zuspiel von Martin Schüttler mit Rebecca Lanton. Am 21. Januar beim Festival Ultraschall Berlin, dem Festival für neue Musik von Deutschlandfunk Kultur und RBB Kultur. Eines von insgesamt 4 Werken aus dieser Serie von mittlerweile 9 Solostücken, die Martin Schüttler in den letzten 20 Jahren komponiert hat. Jedes dieser Werke hat übrigens nicht nur eine recht umfangreiche Besetzungsangabe, sondern es trägt auch noch einen Untertitel, immer ein Zitat. In diesem Fall bei Schöner Leben 3 lautet dieses Zitat »Girl, you know it's true«. Das ist einer der größten Hits von Milli Vanilli über das Popduo und seinen Produzenten Frank Farian, der erst vor einigen Tagen gestorben ist, gab es ja gerade auch einen Film in den Kinos. Den genauen Bezug dieser Zitate zum jeweiligen Stück lässt Martin Schüttler im Dunkeln. Alle verweisen aber, so sagt er, Zitat, auf prominente, männlich gelesene Personen aus popkulturellen Kontexten. Und es sind, darf man hinzufügen, nicht gerade die glamourösen popkulturellen Kontexte, ganz im Gegenteil. Sie stehen, noch einmal in den Worten von Martin Schüttler, für Zweifel, Zerrissenheit, Aggressivität, Traurigkeit und Suizid. Im Fall von Milli Vanilli geht es um Schein und Sein, um die, so wurde es jedenfalls damals verstanden, um den musikalischen Betrug, weil die beiden Sänger von Milli Vanilli in Wirklichkeit ja gar nicht sangen. Nix verstehen ist besser als gar nichts. Das ist der Untertitel von Schöner Leben 5. Entstanden im Jahr 2008 für präparierte Viola mit Verstärkungen und Zuspielungen. Interpretin im Konzert beim Festival Ultraschall Berlin war Sarah Saviet. Schöner Leben 5 für präparierte Viola mit Verstärkungen und Zuspielungen von Martin Schüttler. Aufgeführt von Sarah Serviet beim Festival Ultraschall Berlin am 21. Januar in einem Porträtkonzert, in dem insgesamt 4 Werke aus der Schöner Leben-Reihe von Martin Schüttler zu hören, zu erleben waren. 3 davon live auf der Bühne, eines, das nun folgende, Schöner Leben 7, als Film. Schöner Leben 7 entstand 2011 in Zusammenarbeit mit dem Saxophonisten Marc-Lorenz Kisela. Es ist geschrieben für, Zitat, Saxophon mit Fußkeyboard, Kopfhörer, Verstärkung und Zuspielungen. In einem Interview in Fazit hier im Deutschlandfunk Kultur hat Martin Schüttler die Herausforderungen an den Interpreten noch etwas detaillierter beschrieben.
Wenn ich einen gemeinsamen Ausgangspunkt suchen müsste oder nennen müsste, dann wäre das eigentlich die Person selbst, mit der ich kooperiere. Das heißt, es geht da schon auch um eine erweiterte Idee von Performance, dass man eben auch die Körperlichkeit, die Persönlichkeit der Person mit einbezieht. Also zum Beispiel, eins der Stücke ist zusammen entstanden mit dem Saxophonisten Marc-Lorenz Kysela, der aber auch professionell als Yogalehrer arbeitet und andere körperliche Voraussetzungen, zum Beispiel in puncto Balance, mitbringt. Das heißt, es gibt eine zusätzliche Schwierigkeit in diesem Stück, dass er nicht nur ein, sondern 2 Saxophone spielt und währenddessen auch noch mit den Füßen arbeitet, ein Klavier oder ein E-Piano mit den Füßen spielt und auch noch auf mehreren Pedalen balanciert. Das heißt, etwas, was schon stark mit der Person zusammenhängt und den Zusatzfähigkeiten, die Marc-Lorenz Kysela in dem Fall mitbringt.
Schöner Leben 7 von Martin Schüttler. Mit dem auf den Schriftsteller David Foster Wallace verweisenden Untertitel Äußerlich auf dem Damm, aber verkorkst im Innern. In einer Videoproduktion, die in Stuttgart entstand, mit dem Saxophonisten Marc-Lorenz Kysela. Teil eines Porträtkonzerts mit Werken aus der Schöner-Leben-Reihe von Martin Schüttler beim Festival Ultraschall Berlin 2024.
Thank you.
Schöner Leben 7 von Martin Schüttler. Für Saxophon mit Fußkeyboard, Kopfhörer, Verstärkung und Zuspielungen. Mit Marc-Lorenz Kisseler in einer Videoproduktion beim Festival Ultraschall Berlin 2024 zu sehen. In einem Porträtkonzert mit insgesamt 4 Werken aus dieser Schöner Leben-Reihe, zu deren Gründen und Hintergründen und Kontexten ich mit dem Komponisten, mit Martin Schüttler im Radialsystem Berlin am 21. Januar bei diesem Konzert im Rahmen von Ultraschall Berlin auch ein Gespräch geführt habe. Schöner Leben feiert seinen 20. Geburtstag. 2004 hat es begonnen.
Stimmt, ja.
Und ein bisschen ironisch, glaube ich, Martin Schüttler war der Titel von Anfang an und war auch im Jahr 2004 schon. Ich steige jetzt mal ganz hoch ein. Okay. In diesem Jahr 2024 ist dieser Titel nicht fast schon ein bisschen frivol oder zynisch oder umso mehr utopisch?
Zumindest wird es nicht leichter, die Ironie zu bewahren. Also ich glaube tatsächlich, dass das Ironische, was da in 2004 noch möglich war, 2024 immer schwieriger wird. Also ich glaube, Ironie ist auch ein Luxus. In bestimmten Zeiten wie der unsrigen heute kann man sich Ironie vielleicht auch nicht mehr so ohne weiteres leisten. Dennoch würde ich etwas an dem Titel verteidigen wollen, und das ist zum Beispiel oder das vor allem auch die Forderung nach nach einem schöneren Leben, also im Wortsinne, also dass man eben das Ästhetische auch als Politisches sieht, also dass man eben auch ein Recht hat, den Alltag oder die Schönheit auch in den Dingen zu entdecken, die nicht nur herkömmlich als schön gelten, sondern eben auch etwas anderes sind als eine Weltflucht, also etwas, die Schönheit in dem zu lesen, was uns trivialerweise begegnet. Und das ist vielleicht davon unabhängig von dieser Ironie.
Es ist eine Reihe, es sind Stücke für jeweils einen Musiker, eine Musikerin, aber eigentlich ist das ja auch so ein bisschen eine Mogelpackung, ne? Also diese Musiker, diese Musikerinnen, für die sie geschrieben haben, müssen ja eigentlich multiple Persönlichkeiten sein, so viel wie die parallel zu erledigen haben.
Das ist richtig, und gleichzeitig denke ich aber, dass alle Menschen diese Multiplität haben. Also wir alle haben ja, vielleicht ist das auch eine Sache, die zunehmend der Fall ist, wir alle haben einfach immer mehr differenzierte Aspekte gleichzeitig zu bedienen. Also es geht ja nicht nur um die Alltäglichkeit, sondern auch wirklich, wie wir fertig werden mit der Welt, wie wir fertig werden mit unserer Umgebung. Da müssen wir uns ja sehr häufig aufspalten und immer komplexer werden, immer komplexer denken. Insofern glaube ich, dass die Vorstellung von so einer einfachen, auch bei MusikerInnen genauso wenig vorhandenen Einfachheit einfach gar nicht existiert. Und jetzt sind es aber tatsächlich auch PerformerInnen, die, mit denen ich zusammengearbeitet habe und auch jetzt heute zusammenarbeiten kann, die da nochmal ganz besonders viel hineinwerfen. Das gebe ich natürlich gerne zu und das sage ich gerne.
Das darf man nicht vergessen. Das sind Stücke, die Sie, von Mozart stammt das, glaube ich, ne, in die geläufige Gurgel geschrieben haben. Also das trifft jetzt in einem Fall zu bei Daniel Gloger, den wir gleich noch hören, mit der geläufigen Gurgel. Sonst sind es vielleicht andere Körperteile, aber Sie haben ganz speziell für bestimmte MusikerInnen, InterpretInnen geschrieben. Worauf zielten Sie da ganz besonders dann? Das unterscheidet sich ja von
Das unterscheidet Stück zu Stück. Sich, genau. Also ich glaube, da muss man dazu wissen, dass es tatsächlich auch immer um Arbeitsprozesse, gemeinsame Erarbeitungsprozesse ging. Und da spielen natürlich nicht nur die Persönlichkeit und die musikalischen Fähigkeiten, die Fähigkeiten im Instrument eine Rolle, sondern man könnte sagen, die Stücke sind jeweils eigentlich auch eine Art Dreifachporträt, aber zunächst auch ein Porträt, eine Porträtierung der jeweiligen Performerin oder des Performers. Das heißt, da kommen zusätzliche körperliche Fähigkeiten mit ins Spiel. Vielleicht kann man es ganz gut erkennen oder konnte man es ein bisschen ahnen an diesem Video mit Marc-Lorenz Kühseler gerade, weil es das letzte war als Referenz. Er ist auch ausgebildeter Yoga-Lehrer und aus pragmatischen Gründen hat er jetzt auf so einem halben Stuhl gesessen, aber eigentlich sind diese ganzen Aktionen mit den Pedalen und den verschiedenen Möglichkeiten im Stehen auszuführen und dabei noch 2 Saxophone zu bedienen. Das heißt, es braucht schon eine relativ große Körperdisziplin, die er in dem Fall natürlich mitbringt. Das heißt, es gibt so eine Art
gesamtkörperliches Porträt auch der jeweiligen Person. Von meinem Lehrer Nikolaus Huber stammt dieser schöne Begriff der Menschenklangfarbe. Ich glaube, das geht noch ein bisschen weiter und es geht wirklich um einen erweiterten performativen Gedanken. Was kann ein Mensch oder was kann ein jeweiliger Mensch mehr als nur das Instrument spielen?
Und über die reine Körperlichkeit hinaus geht es ja doch eigentlich auch ins Psychologische. Also es sind eigentlich Charakterstudien, wenn man so will.
Das auf jeden Fall. Es geht sehr psychologisch. Es geht auch tatsächlich immer wieder um Verschiebungen von Persönlichkeit, also schon auch ein bisschen um Doppelbelichtung, Mehrfachbelichtung. Deshalb auch diese Dreifachporträtierung. Natürlich stecke ich da im Prozess mit drin. Aber es gibt eben auch immer noch eine Person als Widmungsträger oder Trägerin, die nochmal so ein bisschen durchscheint. Das müssen wir vielleicht nicht zu sehr vertiefen. Aber es geht schon einfach auch um Verschiebungen, Psychogramm, aber auch Aneignungen, Drag, Verschiebung, was passiert also, wenn ich in die Rolle eines anderen Körpers schlüpfe, was passiert mit meinem Körper? Also das sind Themen, die hier immer wieder durchscheinen, auch wenn sie vielleicht nicht im Mittelpunkt stehen.
Jetzt haben wir eines dieser schönen Erlebensstücke als Film gesehen. Eigentlich sind es natürlich live zu performende Stücke. Wie unterscheiden sich die beiden Darstellungsarten denn eigentlich für Sie als Komponist? Ja. Auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, geht natürlich Körperlichkeit verloren durch die filmische Distanz. Ja. Auf der anderen Seite gewinnen Sie, aber natürlich auch Gestaltungsmöglichkeiten durch den Schnitt, durch inszenatorische Momente, die auf einer Bühne in echt so nicht möglich sind.
Genau, das war tatsächlich der Versuch, das auch mal auszuprobieren, wie das auch in so einem Programm dann zusammengeht und auch genauer hinzugucken, was dann an Möglichkeiten entsteht. Also natürlich sind auch wesentlich mehr Details sichtbar. Ich habe auch schon tatsächlich über eine Fassung mit einer Live-Kamera nachgedacht. Das wäre dann quasi beides. Das könnte noch eine Möglichkeit sein, aber in dem Fall war es auch Alexander Schmidt, ein Stuttgarter Theaterfilmer, der eben auch das Ganze wie auf einer Theaterkamera mit einer Technik realisiert hat. Und klar geht die Präsenz etwas verloren, aber Details oder bestimmte Formen von Genauigkeit, was da tatsächlich passiert, auch vielleicht bei den anderen Stücken, das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass man vielleicht auch daraus ableiten kann, was an Komplexität und Bewegung auch bei den anderen Stücken dahinter steht.
Letzte Frage zu dieser Serie, zu Schöner Leben, bevor wir dann vielleicht ein bisschen allgemeiner noch werden. 20 Jahre mit insgesamt 9 Folgen inzwischen. Gibt es da eine Entwicklung oder gibt es nur Veränderungen?
Ja, eher Veränderung, aber natürlich aus der Nahperspektive immer schwer zu beurteilen. Es sind wirklich sehr persönliche Stücke und ich glaube, sie durchlaufen eben auch unterschiedliche Stadien. Es gibt sowohl das Alltagspolitische, vielleicht hat man es beim ersten Stück gehört, das habe ich 2009 während der Iran-Proteste geschrieben. Da war auch Twitter relativ neu und Twitter als also Social Media für die Proteste so wichtig. Das heißt, diese Schreie, die hineinbrachen, waren eigentlich immer sozusagen die direkte, quasi die Standleitung aus diesen grauenhaft niedergeschlagenen Protesten damals schon. Also so gibt es eben immer Zeitbezüge, aber es wandelt sich auch im Material etwas. Also Dinge kommen wieder, aber sind dann immer anders. Ich greife natürlich auch neuere Techniken auf, neuere Soundmöglichkeiten und Entwicklungen. Also ja, Entwicklung, Aktualisierung, aber jetzt nicht in einem emphatischen Sinne entwickelnd.
Vor 4 Jahren haben Sie mit Michael Repan eine Sendung für Deutschlandfunk Kultur gemacht, die sich mit Ihrem Komponieren, mit Ihrer Ästhetik, mit Ihren Überzeugungen befasst hat. Eine sehr kritische Sendung, jedenfalls was die neue Musikszene und die Rituale und Usancen im Bereich der neuen Musik angeht. Jetzt sind wir hier mitten in einem Festival für neue Musik, einem etablierten, darf ich das so sagen, Festival für neue Musik. Und die ganzen Rituale, die Sie eigentlich am klassischen Konzertbetrieb, aber auch am neuen Musikbetrieb kritisieren, haben wir jetzt. Vor denen reden wir jetzt.
Die Anwesenheit von Publikum oder die...
Nein, die Anwesenheit eines Publikums ist natürlich vorbehaltlos zu begrüßen, aber ein Publikum, das konzentriert lauscht, vom Konzertritual her, muss man zugeben, ist das natürlich auch nicht anders als ein Streichquartettabend mit Beethoven. Und das ist Ihnen doch mächtig gegen den Strich gegangen.
Ja, damals, also es war natürlich auch noch eine pandemische Situation und sind bestimmte Dinge auch vielleicht noch mal anders aufgefallen. Ich glaube, mir geht es gar nicht so sehr, dass diese spezielle Publikumssituation oder diese Hörsituation das Problem ist, sondern den Automatismus, dass es sozusagen die einzig denkbare Form ist, in die man das meistens bringt. Jetzt hatten wir gestern Abend dieses, wie ich fand, wirklich fantastische Konzert von Ricardo Aizirik und seinen MusikerInnen als Beispiel, wie es auch ganz anders gehen kann. Ja? Und auch das glaube ich, das Stillsitzen und Hören hat eine Qualität, wenn sie entsprechend auf etwas gerichtet ist und nicht nur also pro forma entspricht. Ich glaube, die Kritik geht in diese Richtung zu fragen, wann ist es nötig, was bringt es und es nicht grundsätzlich zu verdammen, sondern einfach dann anzuwenden oder sich häufiger mal zu fragen, wofür können wir es gebrauchen und wofür haben wir vielleicht einfach zu viele Automatismen und Abläufe, die standardgemäß immer wieder passieren.
Aber es verändert sich natürlich im Bereich der neuen Musik und ihrer Praxis und ihren Erscheinungsformen schon auch eine ganze Menge.
Da habe ich tatsächlich auch wirklich dieses postpandemische und präpandemische, also da merke ich schon auch, dass eine andere Sensibilität auch entstanden ist, was mit Präsenz zu tun hat, was mit Liveness zu tun hat, dass wir vielleicht auch durch zu viele Zoom-Sitzungen und zu viel online auch gemerkt haben, ach, eigentlich wollen wir auch gerne wieder zusammenkommen. Eigentlich ist es auch schön, Treffpunkte zu haben und zu sprechen. Also auch bei mir hat sich da nochmal was geändert. Und ich glaube, bei uns allen entstehen da andere Wahrnehmungen inzwischen.
Ein schöner Satz aus dieser Sendung ist ja, dass die neue Musik als Genre begriffen wird und nicht als Art des Denkens. Das finde ich einen sehr nachdenkenswerten Satz, aber vielleicht könnten Sie kurz umreißen, wie diese Art des Denkens denn aussehen könnte, was Sie sich da wünschen.
Um nicht zu weit ins Detail zu gehen, würde ich vielleicht das mal herausheben. Ich glaube, das grundsätzliche Denken oder zeitgenössische Musik als grundsätzliches Denken über Musik würde für mich vor allem beinhalten, alles in Frage zu stellen und zu fragen, was kann Musik alles noch sein, was wir bis jetzt noch nicht gedacht haben, was Musik sein kann oder wie kann Musik aussehen. Wenn es als Genre begriffen wird, im Gegensatz dazu würde man eben ganz, ganz pragmatisch bestimmte Klänge, bestimmte Spielweisen, bestimmte Instrumentationen und Gattungen und so weiter in Variationen eigentlich wiederholen. Und das sind für mich zwei fundamental unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn ich sage, man soll wirklich drüber nachdenken, kann man zwar Altes eventuell weiterführen und das ist gar nicht ausgeschlossen, aber für mich wäre da immer eine Art Rechtfertigung notwendig. Warum sollte ich etwas weiter fortsetzen? Habe ich einen guten Einfall dafür? Habe ich einen Grund dafür? Habe ich ist da eine Schönheit drin, das weiterzuführen? Oder ist es meine Bequemlichkeit oder einfach die Gewohnheit, die ich habe? Hingegen das Denken, und das ist das, was ich meine, wäre ein Infragestellen unserer Hör- und Musiziergewohnheiten mit der Hoffnung, dass wir vielleicht auch neu und anders lernen können, was wir schön finden. Und da wäre wiederum das Politische im Schönen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Jetzt haben wir ungefähr so lange geredet, wie ein schöner Leben dauert.
Schöner Reden.
Schöner Reden, genau. Danke sehr.
Danke.
Martin Schüttler über Schöner Leben, die Serie von Solostücken, an denen er seit inzwischen 20 Jahren arbeitet. Ein Gespräch im Rahmen des Porträtkonzerts beim Festival Ultraschall Berlin, bei dem insgesamt 4 Werke aus dieser Reihe auf dem Programm standen. Eines fehlt also noch, das ist Schöner Leben 1, Music for KC, ist dieses Stück aus der Reihe überschrieben, gemeint ist mit KC Kurt Cobain. Für Countertenor mit E-Piano, Megafon, Verstärkungen, Zuspielungen, Maske und Pistole. Eine also in der Tat hochkomplexe Multitasking-Aufgabe für den Solo-Interpreten, dem dieses Stück auf den Leib geschrieben wurde. Es ist der Countertenor Daniel Gloger.
Change. Stochastic, 90%.
Martin Schüttler, Schöner Leben 1, Music for KC. Für Countertenor mit E-Piano, Megafon, Verstärkungen, Zuspielungen, Maske und Pistole. In all diesen Rollen zu erleben, der Countertenor Daniel Gloger. Es war das letzte von insgesamt 4 Werken aus dieser Reihe von Solo- oder nicht wirklich Solo-Werken von Martin Schüttler, die am 21. Januar im Radialsystem Berlin auf dem Programm standen. In einem Porträtkonzert beim Festival Ultraschall Berlin, dem Festival für neue Musik von Deutschlandfunk Kultur und RBB Kultur. Tonmeister der Aufnahme war Jens Schünemann, Toningenieur Aki Matusch, Tontechnik Kai Biermann. Und das war für dieses Jahr die letzte Konzertsendung vom Festival Ultraschall Berlin hier im Deutschlandfunk Kultur. Auf der Website des Festivals können Sie dieses Konzert wie auch alle anderen Aufnahmen vom Ultraschall Berlin 2024 noch 30 Tage hören. Und dort gibt es auch noch weitere Informationen zum Festival, zu allen Konzerten, zu allen Werken, zu den beteiligten KünstlerInnen. ultraschallberlin.de. Die nächste Ausgabe von Ultraschall Berlin ist natürlich schon in Arbeit. Sie wird vom 15. bis zum 19. Januar 2025 stattfinden. Bis zur alten Musik um 9:30 bleiben wir noch weiterhin beim Komponisten Martin Schüttler. Er ist übrigens gerade Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Und wir verlassen die Solobesetzungen und gehen in den Ensemblebereich. Gier, ein Ensemblestück von Martin Schüttler mit dem Ensemble Suono Mobile.
Thank you.
Gier für Ensemble von Martin Schüttler in einer Aufnahme mit dem Ensemble Suono Mobile. Und damit geht das Konzert im Deutschlandfunk Kultur mit Musik von Martin Schüttler zu Ende. Am Mikrofon war Rainer Pollmann. Eines der wenigen Solostücke außerhalb der Schöner-Leben-Reihe ist die Augenbildermusik aus dem Jahr 1999, also entstanden noch vor dem Beginn von Schöner-Leben. Auch hier schon meint Solo keineswegs nur das Akkordeon. Einbezogen sind auch Schlagzeug, Zuspielband und Licht.
Thank you. Thank you.